Die Alkoholkranken kriegen Hilfe. Bei den Angehörigen sieht es ein bisschen schwieriger aus. Da muss man echt länger suchen, an wen sich man hinwenden kann, der in seinem privaten Umfeld jemanden hat, der eindeutig klar ein Problem mit dem Alkohol hat. Egal in welcher Art dieses Problem sich äußert, liebe Waltraud. Wie war das denn bei dir persönlich, als du gemerkt hast,
hoppala,
der Mensch, den ich am meisten daheim mag, der hat da ein Problem mit dem Alkohol?
Das ist ja schleichend. Alkohol war für mich eigentlich auch immer normal, von der Familie her schon. Ist, denke ich, auch überall normal, dass getrunken wird. Aber es wird, wenn du nicht aufpasst, halt irgendwann immer mehr. Und wann so der Zeitpunkt war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. So ungefähr vor 8 Jahren hat das Ganze dann seinen Höhepunkt erreicht, bis er dann selber eingesehen hat, dass er Hilfe braucht. Da hatte ich natürlich schon viele Jahre, viele verzweifelte Jahre hinter mir, wo du nach Hilfe suchst, wo du ja gar nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, wo du ja Fragen hast, wie gehe ich mit der Situation um, aber da kommt natürlich die Stigmatisierung dazu, die Angst, die Scham, traust dich gar nicht. Irgendwann war ich dann mal beim Arzt. Ja, heute weiß ich, die Ärzte haben eben viele gar keine Ahnung von dem Thema. Das ist während deren Studium wird es nur angerissen. Wenn sich da nicht einer wirklich ein bisschen mehr damit befasst, fällt es hinten runter und der Angehörige sowieso.
Der ist ja gesund. Der hat das Problem ja, das aktive Problem des Trinkens ja nicht.
Ja, aber durch das, weil er eigentlich helfen möchte, ja, geht's halt teilweise wirklich so weit, dass du in Depressionen fällst oder selber irgendwelche psychosomatische Erkrankungen erzählst.
Lass mich 2 Schritte nochmal kurz zurückgehen. Du sagst, vor 8 Jahren hat er das selber gemerkt, hoppala, jetzt. Das heißt, wie lange vorher hast du denn gemerkt, das ist mehr als gesund? Also von wie vielen Jahren sprechen wir dann?
Das ist so ein Anstieg immer mehr, 5, 6.
Also über 15 Jahren. Und wie hat sich das geäußert, dass du gesagt hast, okay, warte mal, ich sehe jetzt nicht nur an der Zahl an Flaschen oder Vorräte, die weniger sind, oder wie hast du es gemerkt?
Das wurde dann heimlich. Irgendwann stand halt kein Glas mehr auf dem Tisch, er hat Weißwein getrunken, sondern die Flasche im Kühlschrank. Irgendwann habe ich Flaschen irgendwo gefunden. Und das Schlimme war, er war ja nie irgendwie böse oder sonst was, aber ich habe mit ihm abends geredet und morgens wusste er nichts mehr davon. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich brauche eigentlich gar nichts mehr mit dir reden, weil es bringt eh nichts, du weißt es eh nochmal am nächsten Tag.
Und das hat er nicht, er sagte ja, ist ja nicht so.
Nee, ein Alkoholiker hat ja kein Problem.
Mhm.
Das gibt ja keiner zu. Das gehört zur Krankheit, dass sie das verleugnen, das weiß ich heute. Und auch das Verstecken. Und dann habe ich ihm, nachdem ich ein schönes Versteck gefunden habe, habe ich dort alle Flaschen ausgeleert und einen Brief hingelegt. Und da hat schon so ein bisschen Klick gemacht. Mhm. Und dann kam aber von der Arbeit dann auch noch irgendwo ein bisschen Druck. Und
also es gab schon massive Anzeichen und eben auch Beeinträchtigungen des Alltags, auch des Arbeitsalltags. Wenn du sagst, von der Arbeit kam dann schon ein Hinweis.
Ja, und das ganz Schlimme war dann für mich dann die Angst, weil ich wusste dann, er fährt nach Hause. Ich wusste nicht, was hat er getrunken. Oft habe ich dann gesagt, dann ruf mich bitte an, ich hol dich, aber fahr dann nicht noch mit dem Auto. Nö, wieso? Ich habe doch nur ein Schorle getrunken. Es war immer nur ein Schorle, maximal 2. Aber da gab's dann die Walderschorle. Also Walderschorle, das wissen die am Flugplatz, das ist also so 9/10 Wein und 1/10 Wasser. Das war dann die Walderschorle.
Boah!
Mhm. Und dann geht natürlich das Kopfkino. Was passiert, wenn? Und was passiert, wenn dann jemand anders drunter leidet?
Du meinst noch jemand weiteres neben euch beiden?
Ja, wenn der jetzt betrunken Auto fährt und fährt da jemand tot oder in Rollstuhl?
Wie hat sich ich meine, das sind immense Sorgen. Wie hat sich das dann über die Jahre bei dir geäußert?
Ja, ich hatte dann schon psychische Probleme. Irgendwann ist dann auch eine mittelschwere Depression diagnostiziert worden. Allerdings kommen ja dann andere Probleme von außen immer auch noch dazu. Also da gab es dann noch andere familiäre Probleme und ja Selbstwertgefühl am Boden.
Aber warum? Weil du nichts machen kannst? Obwohl es doch dein Partner ist, den du am besten kennst? Oder ist das dieses, woran liegt's? Also hast du eine Schuld gesucht?
Irgendwo schon. Eine Mitschuld. Heute weiß ich das. Weil dann war von mir, von daheim her eigentlich, dass es dann irgendwann hieß, es ist auch kein Wunder bei der Frau, wenn jemand getrunken hat.
Jetzt ist es ja so, ihr wohnt auf dem Dorf.
Ja.
Und wie das halt so im typischen schwäbischen Dorf ist, wenn man nicht verwandt ist mit irgendwie der Hälfte der Nachbarn, man kennt sie fast alle. Mhm. Wie war das für dich? Hat dich das noch mehr isoliert mit deiner Situation?
Für mich war das im Dorf ganz extrem. Also ich habe dann wirklich, wo er dann auch weg war, auf Entzug, ich habe mich verbarrikadiert. Ich habe mich auf der Terrasse so hingesetzt, dass mich ja keiner sieht. Ja, ich bin eigentlich jetzt erst nach 8 Jahren, weil ich ja jetzt das Amt habe als Angehörigenbeauftragte vom Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart von Kreuzbund. Bin jetzt nach 8 Jahren wirklich so weit, dass ich in die Öffentlichkeit gehe. Ich habe vor einem Jahr auch ein Interview gehabt in einer Zeitung, wo ich gesagt habe, aber ja, nicht mit meinem Namen. Also ja. Ja, das ist...
Obwohl wir im Jahr 2025 leben.
Das Thema ist einfach zu stigmatisiert. Und da gibt es ja auch das Wort Co-Alkoholiker oder Co-Abhängig. Keiner sagt, du bist Co-Krebskrank oder Co-Depressiv. Das ist nur bei Alkohol. Und es ist doch normal, dass jeder, der einen Kranken zu Hause hat, versucht, demjenigen irgendwie zu helfen. Und da geht mir die Hutschnur hoch.
Wie bist du damals auf diese Vereinigung, kann ich Vereinigung nennen? Wie bist du aufmerksam geworden? Also wie kam da der erste Kontakt?
Ich habe ja überall gesucht nach Hilfe. Wie gesagt, bei Arzt, bei wo er in der Entzugsklinik war. Das war so meine Hoffnung. Da gab es dann wohl eine Angehörigengruppe, aber da hat man mir dann 2 Tage vorher abgesagt, weil wegen zu weniger Teilnehmer. Also ich bin immer wieder von einem Loch ins andere gefallen. Und dort habe ich dann an der Schautafel gesehen, dass es Selbsthilfegruppen gibt, verschiedene. Und die habe ich mir dann abfotografiert. Und dann war ich erstmal beim Blauen Kreuz 2-mal. Habe aber den Hintergedanken schon gehabt, ich möchte eigentlich, wenn er wieder daheim ist, dass wir zusammen irgendwo hingehen.
Aber gab es das damals?
Gemischte Gruppen gibt es genügend, die gibt es vom Blauen Kreuz, die gibt es von uns, vom Kreuzbund. Was gibt es noch? Freundeskreis, Guttimpler, da gibt es schon einige.
Okay.
Verschiedene, aber das wusste ich vorher eben auch alles nicht. Und wie gesagt, und ja, Blaues Kreuz, das war dann irgendwie mit Beten am Schluss und so, aber ich dachte, nee, ich glaube, da geht er nicht mit. Dann war natürlich die gemischte Gruppe in Wieblingen, also von daher nicht weit war das naheliegend. Und die leitet er heute. Und ich bin so an verschiedene, durch den Kreuzbund, in Seminare, war dann an einem Angehörigenwochenende in Bad Wörishofen. Und die das organisiert hat, ich glaube, die ist selber Kreuzbund, die lebt für den Kreuzbund. Und die hat uns dann mal die Augen geöffnet, was das eigentlich alles mit uns Angehörigen macht. Was ist jetzt mit mir los? Weil ich bin ja erst ins Loch gefallen, wo er in die Entzugsklinik kam. Wieso geht's mir jetzt schlecht? Jetzt müsste es mir eigentlich besser gehen. Nö. Und da haben wir das jetzt eigentlich gelernt, was eigentlich mit den Angehörigen dann so alles passiert.
Wie lange war er denn da?
Damals war es, Gott sei Dank, noch etwas länger. Ja, ein paar Wochen und dann ist er nach Ulm dann gekommen in die Tagesklinik. Und dann in die Tagesreha. Aber das gibt sehr viel. Es gibt es heute nicht mehr, weil das Geld ja gar nicht mehr da ist. Also die sprechen in der Entzugsklinik schon von Drehtürpatienten, weil die gehen raus und geheilt sind die ja nicht wirklich. Die sind halt, ja, haben dann Entzug gemacht.
Sie wurden behandelt?
Ja. Und gehen raus und kommen drüben wieder rein. 3 Wochen, glaube ich, haben die noch.
Okay.
Und ganz früher weiß ich, die waren teilweise ein halbes Jahr weg.
Wo gibt es hier noch die Möglichkeiten?
Hier in Ulm ist ein Bad Schussenried oder in Zwiefalden. Nur ein reiner Entzug, so mit 2-3 Tage, das kannst du, glaube ich, auch in kleineren Kliniken machen. Ja, aber das bringt ja wirklich gar nichts. Das bringt ja nichts.
Tja, nicht im Entgiften.
Entgiften,
ausnüchtern, ja,
es ist dann nur eine Entgiftung, ja. Mhm. Aber da wird eingespart und es wird halt immer kürzer, aber im Endeffekt bringt es ja nichts, weil die kommen ja alle wieder. Und von unserer gemischten Gruppe aus, die mein Mann leitet, die besuchen 2-mal im Jahr die Entgiftungsanstalt und da müssen die dann quasi teilnehmen, die dort sind. Und da sind dann welche dabei, die prahlen, weil sie da schon das 30. Mal sind. Und für andere, die unbedingt hinwollen, die warten dann, was weiß ich, wie lange, bis sie einen Platz kriegen.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Wie schnell kriegt man einen Platz? Wie schnell gibt es eine Behandlung? Wie schnell gibt es eine Therapie?
Ich glaube, momentan ist es 4 bis 8 Wochen.
4 bis 8 Wochen, in denen ich mir ganz oft überlegen kann, ach nee, ist doch nicht so schlimm.
Ist aber der Sinn dahinter. Dass vielleicht doch der eine oder andere, dem es nicht ganz so ernst ist, das nicht antritt.
Das ist doch Wahnwitz.
Ja, ist so. Kein Geld?
Das ist doch. Ja, aber das ist doch Glücksspiel mit der Gesundheit von Menschen.
Mhm. Und wenn man überlegt, wie viel sind's? Wie viele Millionen Deutsche alkoholabhängig sind oder einen Missbrauch zumindest haben?
Ich glaube, aktuell so um die 1,6 Millionen.
Ja, und hinter jedem stehen natürlich ja auch die. Mindestens ein Angehöriger.
Wenn du dann überlegst, wenn da jetzt Menschen betroffen sind, die vielleicht auch noch Kinder haben.
Das kriegt man ja in unserer Angehörigengruppe mit. Wenn jetzt zum Beispiel der Mann abhängig ist, dass dann die Frau so mit ihren Problemen beschäftigt ist, dass sie die Kinder gar nicht mehr sieht. Die Mutter meint dann, die kriegen das nicht mit. Wohl wahr, die haben ja viel bessere Antennen. Aber in dem Moment, wenn du so drin steckst, ist dir das nicht bewusst.
Und es trifft halt jede Schicht und jede Art von Mensch.
Richtig. In der Gesellschaft meint man ja, das sind die unter der Brücke. Nee, eben nicht. Das sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, das sind Richter, Staatsanwälte, Politiker, Ärzte.
Die Lehrerin, die Nachbarin.
Richtig.
Der Hausmeister.
Richtig. Und bei uns Deutsche ist es einfach so normal, dass getrunken wird. Ich glaube, es gibt kein Land, wo das so verharmlost wie wir. Und dann, wenn man dann die Alkoholsteuer anguckt, wird man die hochmachen, hätte man nämlich wieder Geld dafür, dass man die Leute. Aber da sind dann die Brauer, die Winzer, sind ja dann wieder irgendwo in der Politik. Ich möchte ja jetzt nicht sagen, das ist eine Federalist-Wirtschaft, aber es ist so. Die wehren sich, die könnten dann vielleicht ein bisschen Einbußen haben. Ich würde dann die Alkoholsteuer mindestens auf 50% hochmachen.
Warum gibt es keine abschreckenden Fotos von Betrunkenen oder von Alkoholsuchtkranken auf Weinflaschen? Aber bei Zigaretten ziehen sie es durch. Seit Jahren. Vehement.
Ja, da kämpft man gerade.
Ja?
Vom Kreuzbund aus, ja, aber.
Wie funktioniert das? Wo stellt man dann Antrag? Eine Petition? Wie
geht das? Also wir haben jetzt ja den Diözesanverband, da ist der Bundesverband drüber und die haben ja dann, da gibt es ja auch einen Suchtbeauftragten für Bundesrepublik. Aber das stößt halt auch überall an.
Ja, es macht halt Geld. Ja. Hm? Luxus und Genussgüter.
Genau.
Vor ein paar Jahren habe ich auch eine Zahl gelesen, dass in der Nachkriegszeit jeder zweite Deutsche geraucht hat. Das hat mich schockiert. Und mit dem Alkohol, dieser Alltagsalkohol, dieses Selbstverständliche anstoßen müssen. Ich werde oder wurde auch immer noch so ein bisschen schwierig angeguckt, weil ich Alkohol am Arbeitsplatz extrem schwer finde. Und diese Trinkkultur, es sei doch nicht so. Also diese absolute Verharmlosung und vor allem, dass es auch nicht akzeptiert wird, dass du nichts trinken willst.
Ja, du musst dich ja wirklich rechtfertigen, wenn du nichts trinken willst.
Aber wie kann das denn sein? Warum hat man das Gefühl, da mitzumachen. Wieso kann das nicht funktionieren, dass wir als Erwachsene, einigermaßen mündige und einigermaßen intelligente Menschen sagen, es ist mir doch egal, ob der jetzt von mir denkt, yay, cool, wir trinken das Gleiche. Oder ist das, weil wir dem anderen kein schlechtes Gefühl geben wollen, dass er vielleicht etwas tut, was nicht so gut ist? Also sind die das Stigma tragen, das sind eigentlich die, die zu gut sind.
Ja, und ich habe auch festgestellt, dass die, die selber ein Problem damit haben, das sind die Schlimmsten. Wo dann sagen, jetzt komm, das eine, damit sie nicht ganz so ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Können sie sich das rechtfertigen, dass das ja normal ist, wenn man was trinkt.
Kommen wir zu den Produktiven. Was finden die Menschen, wenn sie Hilfe suchen bei euch? Rein pragmatisch.
Wir haben eine Online-Gruppe. Bei kreuzbund.de kann man dann die Gruppen suchen. Da gibt es leider nicht sehr viele Angehörigengruppen, reine Angehörigengruppen, weil das ist nochmal ganz was anderes für die Angehörigen. Also mir sind beide Gruppen wichtig. Ich bin auch in der gemischten Gruppe bei meinem Mann. Einfach um zu verstehen, was geht in deren Kopf vor, warum brauchen die das unbedingt. Aber in der reinen Angehörigengruppe geht es wieder um ganz andere Themen. Und da ist noch, finde ich, noch um einiges tiefer. Weil die Angehörigen doch um einiges mehr leiden, wie die Betroffenen selber. Und da geht es auch nicht nur um Alkohol. Wir sind für alle Süchte da. Also sei es jetzt von Drogen, Essen, Kaufsucht, Spielsucht, ja, ganz sehr im Kommen, Mediensucht.
Online-Gruppe, wie funktioniert das?
Die Online-Gruppe ist auf unserer Homepage, kreuzbund.de, mittwochs 19 Uhr. Und dann klickt man drauf und ist in der Gruppe drin.
Wie so ein Online-Meeting.
Genau. Nur, dass es einfacher geht. Also ich muss jetzt nicht irgendwo meine Adresse hinterlegen, sondern ich klicke drauf, wenn es Mittwochabend nach 19 Uhr ist und dann bin ich in der Gruppe. Und was ganz wichtig ist, in alle Gruppen, egal ob Seminar, ob Online- oder Präsentgruppe, es ist immer die Verschwiegenheitspflicht. Das ist das oberste Gebot, dass ich einfach sicher sein muss, dass das im Raum bleibt, dass nichts nach außen getragen
wird. Die Geschichten wie auch die persönlichen Daten.
Da ist mein Nachbar, der hat, dann ist das Vertrauen ganz anders, dann kann man drüber reden. Und wenn dann drüber redest oder dann zuhörst, kriegst du mit, dass im Grunde genommen ja eigentlich sich die ganzen Sachen bei den anderen genauso wiederholen. Da findest du das ja dann wieder. Ja, wie gesagt, das ist die gemischte Gruppe, die, also bei mir meinen Wieblingen, es gibt aber mehrere, die ist jeden zweiten Dienstag. Unsere Angehörigengruppe ist immer am ersten Mittwoch im Monat. Und dann haben wir letztes Jahr mit der Caritas zusammen, in der Caritas, 4 Infoabende angeboten für Angehörige, weil es eben in Ulm hier so nichts groß gab. Und da hat sich jetzt eine Angehörigengruppe etabliert, die dann Therapie geleitet ist. Und da gehe ich auch hin, weil das ist nochmal ganz anders. Bei der Selbsthilfegruppe redet man untereinander. Jeder, der es erlebt hat, kann ja ganz anders berichten wie ein Therapeut. Und bei der therapiegeleiteten Gruppe hat es nochmal ganz andere Qualitäten. Und da finde ich jetzt wieder eher da kriegst du eben mehr Theoretisches auch mit. Wie gehst du mit der Situation um? Da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Klar, was wir da jedes Mal gesagt bekommen. Das K für konsequent, also konsequent sein mit dem, was ich androhe, nur das anzudrohen, wie bei kleinen Kindern auch, dass ich nachher auch wirklich durchsetze. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich stelle dir den Koffer vor die Tür und das 100-mal, das glaubt er dann nimmer. Das L für loslassen, das ist seins. Abgrenzen, ich sorge für mich. Und das R für reden. Reden und dann auch Hilfe suchen. Das finde ich richtig gut.
Ich finde gerade eben dieses, dass man bewusst gemacht bekommt, du bist ein eigenes Individuum. Es ist fantastisch, wie viel Energie und Hingabe und Kraft und Liebe man in einen anderen Menschen steckt. Aber zu welchem Preis? Dass man selber immer noch da ist und selber auf sich gucken muss. Und nicht nur die Hilfe, wie kann man dem suchtbetroffenen Partner oder Familienmitglied helfen, sondern wenn man selber nicht die Kraft hat, kann man das gar nicht.
Ja, und das ist nämlich das Schlimme, die Angehörigen kommen und am besten hätten die natürlich, die wollen jetzt ein Rezept, eine Pille, damit er was tut. Das geht nicht. Ich kann nur für mich was tun. Und das sieht man dann in der Gruppe, wenn jemand ein paar Mal kommt am Anfang, was das für eine Veränderung gibt. Weil ich sage dann auch immer, sag das daheim auch, wo du hingehst. Sag nicht irgendwie was anderes. Und schon allein das, der Partner merkt, oh, die macht sich auf den Weg. Und schon da ändert sich was. Also das ist oft, wie dann so kleine Schrauben gedreht werden. Und bei manchen sind es größere.
Die Veranstaltungen, die ihr plant, wie muss ich mir die vorstellen? Also es ist nicht, da steht vorne jemand und erzählt, wie böse der Alkohol ist. Das wäre wahrscheinlich nicht besonders effektiv für keinen der Beteiligten. Was gibt es? Was bietet der Kreuzbund?
Also da geht's los. Erst ist eine Referentin, die einfach, also es geht um Angehörige hauptsächlich, aber sind natürlich alle herzlich willkommen, weil das Thema ist ja weit verbreitet. Die Referentin, die Carina Mall von der psychosozialen Beratungsstelle in Ulm von der Caritas, hält ein Referat, einfach was Angehörige so mitmachen. Dann ist ein Theaterstück, das zwei Schauspielerinnen, die bringen das richtig hautnah rüber. Ich habe es jetzt zweimal schon gesehen. Wie ist das mit dem Kind? Das wird ja gemobbt dann, weil die anderen, die merken das ja natürlich auch. Und das spielen die also wirklich ganz toll mit Mimik, Gestik. Also ich finde, das reißt so richtig mit. Dann auch, die Partnerin, wenn der Partner dann anruft und wieder lügt und du hoffst ja immer wieder und dann wirst du wieder enttäuscht, jetzt kommt er nicht und dann musst du wieder gucken und dann nach außen dann zu sagen, der kommt nicht, weil er betrunken ist, das machst du ja irgendwo auch nicht, solltest du aber. Ja, und das wird da in diesem Theaterstück einfach so hautnah rübergebracht. Und anschließend gibt's eine Diskussion. Und das Ganze ist in Kooperation mit dem Landratsamt. Alb-Donau-Kreis.
Alb-Donau-Kreis. Ja. Mhm. Wichtig, glaube ich, für Hörer, die das hören und sie sagen, oha, Nachtigallik, hört ihr Trapsen? Ich weiß, dass Person XY in meinem Umfeld, mein Partner, mein Nachbar, mein Kollege, mein wer auch immer, bester Freund, die trinken gerne, aber wenn ich das jetzt so höre, dann kommt mir ein komisches Gefühl. Können wir denen nochmal so eine kleine Nachricht mitgeben, dass es überall vorkommt, dass es jeden trifft, dass es jeden treffen kann? Ihr seid nicht allein. Es ist nicht eure Schuld. Ihr seid nicht für die Menschen verantwortlich. Alle sind herzlich willkommen. Allein der Klick auf die Homepage ist doch schon mal ein Ding, was man gemacht hat. Das ist schon mal ein Schritt. Und einfach mal die Ohren und Augen offen halten. Man ist nicht allein.
Ja, ich finde, es ist einfach wichtig, darüber zu reden, weil sobald ich mich öffne und mich traue, drüber zu reden, kommt dann vom Gegenüber sehr oft, das ist bei mir genauso. Weil es sind einfach so viele, die ja ähnliche Probleme haben oder jemand im Umkreis haben. Ich finde, das Thema gehört einfach, ist einfach wichtig.
Ist alles gut, es ist alles gut, alles ist alles in Ordnung. Wir machen es radikaler. Was muss sich ändern? Was soll sich ändern? Wer hat gefälligst was zu ändern? Dass sich die Angehörigen von Betroffenen nicht fühlen, als hätten sie eine Schuld, als wären sie schlechtere Menschen, als müssten sie sich entschuldigen für die Situation. Was muss sich ändern in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall mehr Einverständnis von oben. Die Alkoholsteuer sollte auf jeden Fall hoch. Und auf die Gefahren sollte man aufmerksam machen, weil es ist einfach so schleichend und für jeden normal und das ist es eben nicht. Weil wenn man nicht aufpasst und es ist keinem vorher bewusst, wie schnell man in sowas reingerät, jeden kann es treffen. Und dafür muss man sich nicht schämen. Punkt.
Punkt. Genau.
Und warum ist das Wasser in der Wirtschaft teurer? Wie das Bier zum Beispiel. Warum gibt's im Kindergarten bei Martinusfest Glühwein als Vorbild?
Ja, da sind wir wieder bei dem im Jahr 2025. Ich habe in einer Nachbarschaft viele Mütter mit Kindern, deren Kinder entweder in den Kindergarten oder in die Grundschule gehen, wo letztes Jahr die große Diskussion war, nee, es gibt nur vegane Würstchen zum Sommerfest. Wenn jemand doch Fleisch möchte, muss ein separater Grill gebracht werden. Also alles okay. Aber darüber wird diskutiert, dass die aber Alkohol und Cocktails machen, zum Teil sogar die Schüler für die Erwachsenen, wo du denkst so, klasse, ich lass einen Viertklässler einen alkoholhaltigen Cocktail von Fadi machen, wie verschoben unser Verhältnis zum Alkohol ist.
Geh mal in eine Konditorei und bestell eine Torte ohne Alkohol. Von 50 Torten, wenn die eine oder zwei haben, dann hast du aber Glück.
Echt? Oh. Also als Backtriebmittel könnte ich das noch verstehen, aber so rum. Das ist wie früher das Frauengold. Es beruhigt. Hustensäfte für Kinder. Ja, Gott sei Dank, wo Gott sei Dank heutzutage der Alkohol rausgelassen ist.
Blätterteig. Gucke ich auf der Packung mit Alkohol.
Das wäre jetzt.
Hat er nicht gesehen und nicht gemerkt, wahrscheinlich.
Das wäre jetzt meine Frage. Wie kritisch ist das für jemanden, der eine echte Alkoholsucht hat? Kann das schon chemisch im Körper wirklich was anrichten?
Ich glaube, das kommt auf die Person auch an und auf das Wissen. Wenn er sich das jetzt schon extra kauft, in dem Wissen, da ist Alkohol drin, kaufe ich mir eine Schokolade mit Rumtraubennuss, dann kaufe ich mir jetzt einfach 10. Oder, weißt du, ich denke dann. Und dann ist es auch unterschiedlich, das kriegt man in der Gruppe ab und zu mit, dass bei manchen schon eine Rolle spielt, aus welchem Glas die ein Getränk trinken. Weil dann ist das Suchtgedächtnis irgendwie dann da, wenn die jetzt aus einem Bier- oder Sektglas irgendwie dann Apfelsaft trinken, macht das irgendwie schon was. Aber da kenne ich mich jetzt wieder zu wenig aus.
Also das mit den Gläsern, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Dieses typische, ich hatte das, als ich das Rauchen aufgehört habe, vor vielen Jahren mal, der erste Urlaub als Nichtraucher, wo wir längere Zeit in einem Zug saßen und ich fahre nie Zug. Wir steigen aus und ich hatte am Bahnsteig plötzlich das unglaublich unbändige Gefühl, ich brauche eine Kippe. Weil es früher als Raucher, dann bin ich noch Zug gefahren zur Berufsschule vor 20 Jahren. Und diese Verbindung hatte mein Kopf noch so drin, dass dieses Suchtgefühl kurz mal angeklopft hat. Und ich dachte mir, hoi. Und wenn das so einfach geht, dann ist das ein immenser Kampf. In all diesen Alltagssituationen, wo man ja halt getrunken hat in Deutschland, weil es ja normal ist.
Ich kriege das ja ab und zu ja auch mit, dass welche nach 23, 27 Jahren wieder anfangen. Weil sie da irgendwo, keine Ahnung, einen ungünstigen Moment eine Bierflasche stehen sehen. Keine Ahnung, was da, wahrscheinlich geht da vorher schon irgendwo was ab im Kopf und dann haben die einen Rückfall. Und ja, das ist vielleicht auch noch eine Zahl. 80%, die keine Selbsthilfegruppe besuchen nach der Therapie, werden rückfällig. Das ist erwiesen.
Wow.
Die Selbsthilfegruppen haben einen immensen Anteil dran, die Leute abstinent zu halten. Weil du musst irgendwo immer was tun.
Das eine noch, wie kann das denn sein, weil du vorhin sagtest, es gibt da welche, die in der Entzugsklinik zum 30. Mal sagen, jetzt bin ich halt schon zum 30., yay, ich krieg bald einen Orden, dass die so oft, weil sie halt schon mal sozusagen im System sind, dass sie dann leichter, dann heißt das, naja, das läuft ja und dann, wie wenn man ein Folgerezept kriegt für die Massage. Ist einfach ein Folgerezept zu kriegen als ein erstes?
Die haben, glaube ich, was sind es, zwei Betten oder sowas in Bad Schussenried? So Art Notfallbetten. Das heißt, wenn der jetzt auf der Straße sturzbetrunken aufgelesen wird, dann müssen die den aufnehmen.
Aha.
Deswegen haben wir schon teilweise gesagt, wenn einer so gar nicht aufgenommen wird, eigentlich sollte es dem jetzt einen Trichter geben, noch eine Schnapsflasche rein, damit er dann aufgenommen wird.
In Bad Schussenried irgendwo an Bordstein legen. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Also, es ist doch in Deutschland. In Deutschland kriegt nur der Hilfe, der wirklich drum fragt. Außer er ist so unmündig durch die Einflüsse, dass man sagt, um Gottes Willen, der muss jetzt einfach. Ob er will oder nicht, muss dieser Mensch behandelt werden. Egal in welcher Form, jetzt in welcher Stufe. Oder?
Also, du musst. Kannst niemanden zwangseinweisen, das geht nicht, ja.
Kannst nicht. Also, es muss, also, wenn jetzt einer wirklich 50 Mal in der Ulmer Altstadt aufgelesen wird, komplett knülledicht, eine Gefahr für sich und andere. Dann nimmt vielleicht erstmal die Polizei mit oder keine Ahnung, landet in Ausnichtungszelle, so stelle ich mir als Laie das jetzt vor, weiß nicht.
Nicht mehr.
Die nehmen gar nicht mit oder kommen die ins Krankenhaus oder was ist da?
Okay.
Ja, und das passiert halt so oft. Bis zum, passiert einfach weiter.
Ja.
Außer er sagt, okay, ich muss wirklich.
Das bringt aber auch nichts.
Du musst
wenn
das wollen.
Wenn einer nicht will, bringt das nichts. Da muss ja er selber erst.
Mhm.
Aber ich finde es halt so schade, dass einer, der dann will, so lange warten muss und einer, der eigentlich gar nicht will, der muss dann aufgenommen werden, weil er mit 3,9 Promille irgendwo liegt.
Ich meine, es ist ja nicht so, als würden die Leute dann über 3 Jahre ein staatliches Bett nutzen und irgendwie Vollverpflegung kriegen und sonst was, sondern das ist zwar ein lebenslanger Prozess. Im Vergleich zu anderen Therapien ist das ja wirklich eine kurze Geschichte, wo der Staat wirklich aktiv dann irgendwas reinstecken muss sozusagen. Der Staat muss reinstecken, wenn nichts getan wird.
Das ist das Schlimme und das sind dann die Gelder, die fehlen. Was man mit der Alkoholsteuer wieder reinbringen könnte.